Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Und in unserer heutigen Folge soll es um ein Konfliktfeld gehen, das für alle und jeden sehr bedeutsam ist, nämlich die Arbeitswelt. Die Arbeitswelt ist vielfältig und einer unserer größten Wirkungsbereiche und auch der Bereich, mit dem wir mit den unterschiedlichsten Leuten in Kontakt kommen und damit hervorragend geeignet, um Konfliktpotenziale im sozialen Zusammenleben auszuleben, zu beleben, zu bearbeiten und auch zu guten Enden zu führen. Und um die Arbeitswelt zu verstehen, muss man sich anschauen, woher sie kommt. Und das ist schon eine Kernbotschaft meines heutigen Gastes, den ich mir dafür eingeladen habe. Ich begrüße bei mir hier heute ganz im realen Podcast-Studio Professor Dr. Peter Nischmidt. Hallo, Herr Nischmidt.
Hallo, Herr Weigel. Ich bedanke mich für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Und ja, hoffe, dass wir zu einem guten Gespräch kommen.
Ja, ich auch. Denn es ist auch für mich was Besonderes, hier auf der Baumwollspinnerei in Leipzig das Gespräch für einen Podcast zu führen. Ich kann das an der Hand abzählen von den 230 Episoden mittlerweile. Und daher bin ich froh, dass Sie der Einladung gefolgt sind, sogar nach Leipzig gekommen sind, hier auf das Gelände der Baumwollspinnerei, das einen hohen Symbolwert hat für Arbeitswelten, für neue Arbeitswelten, für untergegangene Arbeitswelten und für Konflikte, die damit einhergehen. Bevor wir da tiefer einsteigen, vielleicht ein paar Worte zu Ihnen. Und wie es kommt, dass Sie sich mit der Arbeitswelt ganz speziell befasst haben und mit dem, was dort an sozialer Interaktion notwendig ist und auch möglich ist.
Ja, ursprünglich war das gar nicht meine Intention, als ich als Student angefangen habe, mich in der Welt besser zurechtzufinden und vielleicht irgendwann eine Funktion auszufüllen. Ich bin von Haus aus nämlich mit einem gewissen theologischen Vorlauf gelernter Philosoph. Das heißt, ich verstehe von allem nichts, weiß das aber. Das ist Fachwissenschaftler.
Das ist schon viel
wert. Das ist Fachwissenschaftlern gegenüber mal schon ein Vorteil. Ja, bin in die Arbeitswelt gekommen, weil ich 68 sich nicht mit späteren linksliberalen Kollegen auf die Straße gegangen bin, um die Gesellschaft zu verändern, sondern ich wollte sie erstmal kennenlernen und bin als 30-Jähriger zu Siemens gegangen, um die Arbeitswelt kennenzulernen, auf deren Veränderung hin ja viele große Studentenbewegungen, Massen intentional zugingen. So, dort habe ich Arbeitswelt kennengelernt, eine Arbeitswelt, die es übrigens heute überhaupt nicht mehr gibt. Die Probleme, mit denen man sich damals beschäftigt hat, sind ganz andere geworden. Die Bereiche in diesem großen Konzern Siemens, bei dem ich dann 2,5 Jahre war, dann hatte ich gelernt, man arbeitet besser nicht bei Siemens, sondern für Siemens und das war lukrativer. Kurzum, das sagte schon wieder was aus, was das für eine Arbeitswelt war. Die war vorstrukturiert bis eher zum letzten Griffelspitzer hin. Diese Arbeitswelt gibt es übrigens nicht mehr. Der Bereich, der sich gar nicht ändern wollte, das war ursprünglich mal die Milchkuh des Unternehmens, nämlich der Unternehmensbereich N, Nachrichtentechnik, hat sich, ich habe das später als Berater begleiten dürfen, aber die wollten sich nicht ändern und die letzten Reste wurden dann Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre verscherbelt an BenQ, an Nokia und wen immer. Den gibt es überhaupt nicht mehr. Die anderen Bereiche haben sich sehr stark verändert, hatten dann auch andere Strukturen und haben den Mitarbeitern andere Arbeitswelten geboten und sind deswegen bis zum heutigen Tage nicht nur da, sondern auch sehr erfolgreich. Insofern über Arbeitswelt kenne ich mich ein bisschen aus und können wir miteinander reden.
Vielleicht können wir auch da auch schon einsteigen, weil Sie sagen, so das war die Milchkuh von Siemens, also das heißt ein sehr traditionsreicher Bereich, der gutes Geld verdient hat.
Ja.
Und Sie sagten, der wollte sich nicht verändern. Wie kam es dazu, dass wir das mussten? Das ist ja heute gang und gäbe.
Ja,
war damals wahrscheinlich eine Ungeheuerlichkeit.
War ungeheuerlich in den 90er Jahren. Change Management nannte man das damals. Aber die wollten auch von ihrer Organisationsform nicht weg. Also eine tief gestaffelte Hierarchie. Der Bereich war übrigens insgesamt an die 70.000 Mitarbeiter stark. wenn man dort als junger Absolvent von der TU kommend einstieg, dann braucht man 2 Jahre, um sich überhaupt in dem Laden auszukennen. Alles wertvolle Arbeitszeit, die nur zur Orientierung nötig war. Also sowas kann nicht gut gehen.
Ja. Ja. Und es klingt auch in heutigen Ohren
unmöglich,
wie ein fernes Land,
ja.
Dass man in eine Organisation hinzukommt und erstmal auf den Zuschauerposten gesetzt wird und gesagt wird, pass mal genau auf, wie das hier läuft.
Du kannst erstmal alles vergessen, was du weißt, und nicht mal sperr die Ohren auf und dann wirst du es hier, und dann kannst du in 2 Jahren richtig mitarbeiten, Das kann sich heute keiner mehr leisten.
Vielleicht bleiben wir noch genau aus diesem beteiligten Blick, ehe wir dann mal so einen Draufblick drauf machen. Woher kam so ein Selbstverständnis, dass man glaubte, so bleiben zu können und auch in so einer tief gestaffelten Organisation weitermachen zu können? Das hat ja Vorbilder, tief gestaffelten Organisationen, Hierarchien kommen ja nicht irgendwo her.
Das hat viel zu tun mit den 3 Traditionen von Arbeitsverständnis, mit denen wir mehr unbewusst als bewusst umgehen, die aber mal sehr, sehr real waren und die auch schon noch immer ihre Auswirkungen bis heute haben. Und da sind die traditionsreichen und relativ stabilen Ordnungsformen für Arbeit. Einmal, ich nenne es gerne den katholischen Arbeitsbegriff, also eine Arbeitsvorstellung basierend auf dem Ora et Labora der Benediktinermönche, also ich gehe da zurück ins 13. Jahrhundert, wonach Arbeit sehr stark Interaktion ist, vertrauenswürdige Interaktion, anders wäre Landwirtschaft, wo 95% der Menschen damals arbeiteten, in dem 13., 14., 15. Jahrhundert, gar nicht denkbar und gar nicht möglich gewesen. Interaktion also, und zwar gelingende Interaktion, vertrauenswürdige Interaktion, war eine feste Basis, eine Grundlage, eine Selbstverständlichkeit, eine Voraussetzung für die Arbeitswelt, was sich aber in seiner Bedeutung in den folgenden Jahrhunderten immer weiter zurückbildet, sagen wir mal so. Weil was Neues kommt dazu. Mit der Reformation, mit dem Entstehen der Städte entsteht eine ganz neue Arbeitswelt. Die Arbeitswelt des Handwerks, des Gewerbes, des Handels, der Verwaltung. Ganz neue Arbeitsvorgänge wie Planung, wie Kundenorientierung gewinnen an
Bedeutung. Die Universitäten steigen auf. Also auch Gelehrte, die dann die Arbeit bestimmen.
In der Tat, ja. Gelehrte, die über Arbeit nachdenken, woraus dann vielleicht sogar so etwas wie, es sind die Brillengläser, die Optik erfunden worden, und dann werden die erste kleine Handwerksbetriebe und eines Tages Fabriken daraus. Das hat es im frühen Mittelalter, im hohen Mittelalter überhaupt nicht gegeben,
Vielleicht nutzen wir diese Vorstellung auch, also soziale Interaktion war eine Selbstverständlichkeit war wahrscheinlich damals noch nicht in dieser Form funktionalisiert, wie es heute ist. Es dreht sich heute ja auch alles um Interaktion, die gelingen soll, die Leute lernen Ich-Botschaften und sie
aber
lernen.
Aber das war damals eine menschliche, nicht zuletzt meisterliche Kompetenz. Ja. Hm. Ein Meister, der keine Lehrlinge führen konnte, dessen Betrieb ging irgendwann auch. Ja. Den gab's einfach nicht mehr. Also mit anderen Worten, ich komme da später nochmal vertiefend drauf, das Erzeugen, das Aufbereiten, das Herstellen, möchte man sagen, aber es ist eigentlich kein Herstellen, von sozialer Realität. Das war eine Kernaufgabe, das war eine meisterliche Aufgabe. Ja. Hm. Das war kein Sozialklimbim.
Das heißt, meinen Sie, dass das schon damals ein Aspekt war, dass nicht Fachkompetenz dann zum Erfolg führte, sondern Sozialkompetenz?
Nein, das wurde mit Sicherheit noch nicht reflektiert. Ja. Zumal ja erstmal in den Städten etwas Neues entstand, nämlich das Herstellen von einzigartigen neuen Produkten. Das fängt mit der Goldschmiedearbeit an und in Schuhen und Lederbearbeitung etc. Es wird also zum Maßstab der Arbeit das ein Höchstmaß an Qualität. Mhm. Und das kennzeichnet den Meister. Auf meisterliche Arbeit kann ich mich verlassen. Mhm. Da spielt die Kundenbeziehung schon auch noch eine Rolle mit. Aber je extremer die meisterliche Leistung ist, desto mehr kann das dann auch ein Kauz sein. Dann überlasse ich, falls ich überhaupt Lehrlinge habe, das der Frau Meisterin, Kurzum, es verschiebt sich der Akzent weg von der sozialen Interaktion hin zur Herstellung einzigartiger und verlässlicher Qualität. Das ist deutsche Handwerksmeistertradition, die bis tief ins 19. Jahrhundert hineingeht.
Da sind wir dann schon aber nicht mehr allein im katholischen, geprägten Arbeitsverständnis.
Das ist gerade im lutherisch-protestantischen Bereich. Dort in den Städten, die ja eher dann dem Protestantismus, eher der Reformation zugewandt sind, da entsteht das.
Wo dann auch Arbeit ist, bestimmt nicht das erste Mal, aber eine ganz besondere Aufladung erfahren hat.
Jawohl.
Ja. Es war der Weg, jetzt mein eigener persönlicher Weg zu religiöser Erlösung oder zu Gott.
Ja, in jedem Fall ist es erstmal ganz praktisch und pragmatisch gesehen Existenzsicherung. Mhm. Aber es ist auch, ein Meister darf sich und will sich auch nicht nur vor dem Kunden, er will sich auch vor Gott nicht blamieren. Er hat einen Auftrag bekommen, hier Meister zu sein. Meister sein war nicht nur eine fachliche Qualifikation, es war eine Existenzform.
Ja.
Musste ich in meinen mittleren Berufsjahren manchen jungen Assistenten erklären, wenn ich ihnen sagte, hör mal, Professor zu sein, das ist eine Existenzform. Das heißt, du hast am Wochenende für Nöte deiner Studenten da zu sein. Du kannst nicht auf deinen Anrufbeantworter sprechen, ab Montag 11 Uhr ist wieder meine Sprechstunde. Wenn der nicht weiterkommt in seiner Arbeit oder vielleicht sogar ein persönliches, schwieriges Problem hat, an wen soll er sich wenden? Die Eltern verstehen ihn vielleicht gar nicht, überhaupt nicht. Dann hast du dafür da zu sein.
Das heißt, da gibt es keine Trennung von Arbeitsplatz und Lebensplatz, Privatplatz, sondern ich bin überall Professor und jederzeit. Oder ich bin überall Handwerksmeister.
Es ist eine Existenzform.
Und damit ein hohes Maß an Identifizierung.
Richtig, richtig. Und da ändert sich etwas mit dem Calvinismus, mit einer Religionsform, Abspaltung des von der Reformation, passiert aber schon mit Calvin in der Zeit der Reformation, eine ungeheure Wertschätzung der Arbeit ihres Outputs, ihres Gewinnes wegen. Und er hat ein ganz, hochkompliziertes Verhältnis zu Gewinn. Calvin definiert mal an einer Stelle Gewinn als den Segen des Herrn auf meiner Hände Arbeit. Eine ungeheure Bedeutungssteigerung und Legitimation für einen Gewinn. Hier liegt die Grundlage der moralischen Legitimation für kapitalistische Gewinne. Also,
Gewinn heißt Erfolg.
Gewinn heißt, basiert auf Erfolg, und darf sich monetär ausdrücken. Und das kann ich sammeln und muss es aber sofort wieder nicht verbrauchen, sondern wieder einsetzen, um den nächsten Segensschub sozusagen des Herrn zu bekommen. Also investieren, um weitere Gewinne zu machen, indem ich Produkte herstelle, die andere gebrauchen, die andere kaufen wollen und die dabei entstandenen Mehrwerte zum großen Teil kann ich ganz rechtmäßig der Unternehmer kassieren.
Dann haben wir sozusagen mit Luther und mit Calvin zwei Vertreter aus dem Protestantismus, die sozusagen, oder ich weiß nicht, gehört Calvin noch zum Protestantismus?
Ja, das geht.
Hätten wir sozusagen das, was Werner Plumpe im Kapitalismus als Janusköpfigkeit bezeichnet hat.
Yeah.
Auf der einen Seite war es ein Projekt des kleinen Mannes, die zum ersten Mal über Investitionen.
Das Projekt war es des Unternehmers, aber der kleine Mann wurde eingebunden und er kriegte plötzlich eine ganz andere Position.
Aber Unternehmer wurde man sozusagen nicht, weil man Adliger war oder weil man kirchlich war, sondern weil man Bürger war, weil man jetzt mutig wurde.
Weil man bürgerliche Freiheit haben wollte, weil man ein Gewerbe aufmachen wollte, was einem selber vielleicht erst eingefallen war oder was man übernahm. Es gab erbitterte Widerstände von den einzelnen Gilden, zum Beispiel der Schuhmacher oder der Lederaufbereiter, denen es nicht gefiel, wenn Unternehmer, die das vielleicht gar nicht unbedingt gelernt hatten, sondern sich ein paar Gelernte einstellten und dann viel billiger produzierten. Gibt's schöne historische Beispiele, die Kölner haben die ausgeschlossen, diese Neuunternehmer, weil die machten billigere Schuhe als die Meister in Köln. Ja. Mhm. Ja.
Und dann haben wir sozusagen einmal diesen Part drin, aber auch diesen oft kritisierten und auch zu Recht, die einfach nur den Gewinn als Erfolg definieren.
Ja, richtig.
Und
nicht mehr Qualität,
auch sozusagen die Umstände, was in der heutigen Arbeitswelt ja wieder versucht wird, auch einzubauen. Dass nicht nur der Profit entscheidend ist, sondern eben auch, wie es zustande kommt. Und ob das, es auf dem Rücken von
das
Notleidenden
ist heute, das ist neu dazugekommen. Das war ursprünglich im sogenannten Manchester-Liberalismus überhaupt keine Frage, überhaupt kein Problem. Die Arbeiter wurden schamlos.
Und das konnte man nicht mit Luther begründen, sondern da musste man auf Calvin.
Das muss man mit Calvin begründen. Ja? Wobei dann sofort dann eben auch auf der gesellschaftspolitischen Ebene Gegenbewegungen entstehen, entweder als Kommunismus oder Sozialismus oder als noch um eins näher am Betrieb ran in Form der Gewerkschaften und Betriebsräte, ja, die dann auch in der Lage sind, argumentativ den Unternehmer oder seine Geschäftsführer zu erreichen und zu sagen, wenn du die Arbeiter sich krank arbeiten lässt, dann hast du langfristig da auch nichts davon. Mhm. Du sollst hier also nicht ein Sozialhelfer oder die Caritas spielen, sondern geh mit deinen Leuten so um, dass sie in 3 Jahren auch noch gut arbeiten können. Mhm.
Und dann haben wir sozusagen, wenn wir auch jetzt die Jahrhunderte so über den Blick nehmen und eigentlich das religiös geprägte Verständnis oder Verständnisse von Arbeit nehmen, dann haben wir sozusagen alle Strömungen, auch die wir oder viele Strömungen, die heute auch in der Arbeitswelt diskutiert, konfliktär ausgetragen werden und wo sozusagen das Arbeitsverständnis als solches umkämpft ist. Yeah. Also was ist gute Arbeit wie sollte Arbeit sein, dass wir das schon über die Jahrhunderte in ihren Wurzeln und Keimen erkennen können.
Ja, das kann man. Ja. Und es ist ganz gut, wenn also eine Führungskraft sollte sowas zumindest im Hinterkopf haben, wenn sie den führen will und nicht bloß Vorgesetzter ist, der also Arbeitern vorgesetzt ist oder Angestellten oder Dienstleistern, um sie zu beaufsichtigen oder kontrollieren oder wie immer. Führen ist was ganz anderes. Führen ist letztlich dafür zu sorgen, dass meine Mitarbeiter sich entfalten können, dass meine Mitarbeiter arbeiten, nicht weil sie arbeiten müssen, um ihr Überleben sicherzustellen, sondern weil sie arbeiten wollen, weil ihr höchstpersönlicher Prozess der Selbstwertung, der Selbstgestaltung, der Entstehung des Selbstwertgefühls in meiner, dann bin ich erst Führungskraft, in meiner von mir gestalteten Arbeitswelt auch tatsächlich erreichen können. Ja. Und dann habe ich Mitarbeiter, die arbeiten wollen und nicht die arbeiten müssen.
Ja, das ist ja auch ein Ziel vieler Organisationen, diese Identität oder nicht nur diese Motivation bei Mitarbeitern zu haben, sondern damit auch eine Identität, Identifizierung mit dem Arbeitsplatz, mit dem Arbeitgeber, mit der Organisation. Und damit ja Arbeit eine Aufladung an Wert bekommt, also dass es ein Ort ist, bei dem ich mich entfalten kann. Dann scheint das mir gar nicht so ein ganz, neuzeitliches Phänomen zu sein, sondern das ist schon etwas, was auch länger angelegt schon früher der Fall war, dass Arbeit diese Bedeutung hat.
Ja, nehmen Sie den sozusagen in lutherischer Tradition stehenden exzellenten Handwerksbetrieb in einer Stadt wie Augsburg oder Nürnberg, wo in exzellenten Betrieben auch ein dürrer Betrieb, eine größere Werkstatt oder die großen Silberschmiede und Goldschmiede in Augsburg, dort zu arbeiten, dort Geselle oder Hauptgeselle zu werden. Oder wenn man ganz viel Glück hatte, starb der Meister und die Meisterin nahm den besten Gesellen dann zum Ehegemahl, ja. Das ist aufgrund des Höchstmaßes an Qualität, Originalität, Einzigartigkeit, Unverwechselbarkeit meiner Produkte, die ich gemacht habe. Also aus meiner Arbeit entstanden. Von daher verstehe ich mich. Ja. Und da habe ich nur einen, dem gegenüber ich mich verantworten musste, das ist Gott. Und das will ich unmittelbar. Verstehen Sie, dadurch wird die katholische Kirche mit ihrer Hierarchie völlig in Frage gestellt. Ich will ein unmittelbares Verhältnis zu Gott haben.
Ja.
Während der Katholik in traditionellen Glaubensformen, erst recht, wenn er auf dem Dorf lebt und in der Landwirtschaft, da ist der Weg zu Gott ungeheuer weit. Es geht erstmal über einen Priester und dann irgendwann über einen Bischof und dann über einen Kardinal und dann vielleicht zum Papst, aber da komme ich gar nicht dran, ja. Hier wird das Verhältnis des Einzelnen zu Gott unmittelbar gemacht.
Ja, dieser Verlust an Autorität oder der da damals drohte, der scheint mir eine Parallele heute zu haben, wo das eher so als in der systemischen Organisationsberatung auch stark gemacht wird, dass man aufpassen sollte, nicht zu viel Identität oder Identifizierung zu fordern, was ja viele Unternehmen tun mit Purpose und New Work-Ideen, dass Mitarbeiter am besten sind, wenn sie sich damit identifizieren, weil der Pferdefuß ist, dass sie dann für Change Management, wenn die Zeiten mal anders werden, und sie sind heute ja sehr schnell sehr anders, dann lässt man, dann machen die nicht mehr so einfach mit.
Yeah.
Und bildhaft wurde das an dem Steinmetz, der an yeah. der Kirche mitbaut und yeah. sagt, ich hau halt keine Steine, sondern ich baue an der Kirche mit,
yeah.
dass man den dann im nächsten Projekt nicht einfach einen Kuhstein machen lassen kann.
Yeah.
Da macht yeah. er nicht mehr mit. Das ist dann nicht mehr in seinem Levelbereich. Da scheint mir eine Parallele zu sein, dass wenn man die Arbeit so auflädt mit Persönlichkeits-
yeah.
Entwicklungsfundamenten, dass man dann kein funktional, also dass man die Funktionalität von Anordnungen, von heute geht's anders lang als gestern, dass das dann nicht mehr so einfach funktioniert. Würden Sie dem da mitgehen und zustimmen, dass das für die heutige Arbeitswelt dann auch eine Schwachstelle sein kann, wenn ich so hochmotivierte Mitarbeiter habe, und denen sagen muss, yeah. ja, sorry, aber heute sieht die Welt anders aus.
Yeah. Die Welt im Allgemeinen wird das nicht fordern, sondern das wird auf etwas sehr Konkretes zurückgehen, nämlich weil der Kunde das und das will oder will das und das, und das ist viel einfacher zu produzieren und braucht nicht mehr unsere gesamte Persönlichkeitsanforderung sozusagen oder Identität. Führungsaufgabe ist hier, den Mitarbeiter so sehr mit in die Gesamtaufgabenstellung hineinzusehen, dass er das einsehen kann, dass er das nachvollziehen kann, dass er sagen kann, wenn wir bei dem, was mich sehr gereizt hat, nur allerhochwertigsten, ob das jetzt ein Softwareprogramm ist oder ob das ein, was weiß ich, an komplizierten, sei es Produktgegenstand oder Dienstleistung, dass da die Auftragslage so ist, dass es bestenfalls den halben Betrieb ernährt. Aber andere haben sich aufgetan, was eigentlich auch nur wir in der Form können, aber was im Grunde die einzelnen inzwischen hochqualifizierten Kollegen eigentlich unterfordert. Wenn ich die in die unternehmerische Aufgabe mit reinnehme, dann sehen die das sehr schnell ein. Wir können die Gehälter der nächsten 3-4 Monate nicht bezahlen, wenn wir diesen Auftrag nicht auch machen. Auch wenn der ein bisschen langweiliger ist als das, was wir bisher hatten, ja. Also, ich komme gar nicht drum rum, heute meine qualifizierten Mitarbeiter mit hineinzunehmen in meine Gesamtverantwortung, ja. Mit anderen Worten, wenn das Schiff untergeht, haben wir gar nichts davon, wenn wir alle unsere Gehälter gehabt haben, aber dann saufen wir leider ab, ja.
Ich hab das hin und wieder in Konflikten in der Arbeitswelt so erlebt, auch dass das ein heiß umkämpftes Deutungsfeld
ja.
ist.
Ja.
Also wie schlimm ist es denn? Also ja. gerade jetzt, wenn man sich die Automobilwirtschaft der letzten
ja.
10, 20 Jahre anschaut, ne, die einen wurden abgekanzelt als Katastrophenmacher und so schlimm wird das nicht und das kann gar nicht sein. Das ja. ist so eine disruptive Entwicklung gibt. Andere haben das ganz nüchtern betrachtet, dass das also wirklich einen solchen Wechsel. Also es wird dann sehr viel Aushandlungsprozesse
yep.
notwendig
die nehmen
sein.
Zu. Die nehmen zu.
Die nehmen
ganz,
zu,
ganz,
ne?
ganz das, gewaltig. Ja.
Ich glaube, das ist auch eine Logik, die verständlich ist, wenn man so viele persönlichkeitsentwickelte Mitarbeiter hat, yep. die man nicht einfach nur als Funktionsträger
ganz
hin
genau.
und her und raus und reinschieben kann.
Die muss ich mit in meine Aufgabe reinnehmen, dann sehen Sie das auch ein, dass man das machen muss. Ja.
Ein Thema. Und darauf, auf dem Punkt sozusagen in der praktischen Auseinandersetzung wurde dann paradoxerweise die Persönlichkeitsentwicklung im Sinne von, du bist ein eigenverantwortlicher ja, Mitarbeiter, ja. du hast einen Arbeitsvertrag und der darf gekündigt werden
ja.
und deshalb kündige ich den. Und das ist nichts moralisch Verwerfliches,
ja.
ist dann sozusagen plötzlich gegen ihn geschlagen worden.
Yeah, yeah.
Also diese Vertrauensbande, auch in schwierigen Zeiten, werden wir in einem Boot bleiben,
yeah.
solange wir mit diesem Boot schippern können.
Yeah.
Ist dann umgeschlagen
yeah.
in Diskussionen und auch in Verwunderungen, wie, yeah. naja, wir haben doch einen Vertrag. Und,
yeah.
und der sieht yeah. vor, Arbeitszeit von 9 bis 15 Uhr und
yeah.
wenn eine Kündigung rechtmäßig ist, dann ist es, dann brauchst du dich nicht drüber aufregen.
Ja,
so.
Genau.
Aber das ist.
Es ist ja dieser schwierige Spagat und auch der Widerspruch zwischen Sicherheit einerseits und Freiheit andererseits. Die Menschen waren nie sicherer als in alten Lehensverhältnissen, wo der Feudalherr das gesamte Leben seiner Knechte und Mägde bestimmte. bis in den Freizeitbereich hinein.
Sie konnten zumindest sicher sein, wer dran schuld ist, wenn,
ja, aber,
wenn sie geschlagen wurden oder wenn sie...
Sie waren dafür sicher.
Ja.
Ja. Und die Entwicklung geht dahin, dass, und das hat sehr lange gedauert, das war im Grunde erst im 19. Jahrhundert bei uns erreicht, dass diese Leute sozusagen in die Freiheit entlassen wurden. Sie waren jetzt frei, konnten arbeiten, wo sie wollen, als Lohnarbeiter. Bedauerlicherweise gab es davon zu viel, so dass das Arbeitsangebot größer war als die Arbeitsnachfrage, wodurch die Löhne so schlecht waren. Ja.
Stadtluft macht frei, Tagelöhner waren
macht frei,
in der
da
Stadt.
Geht man hin, ja. Und der Tagelöhner war auch, hatte Freiheit gewonnen, aber Sicherheit verloren. Mhm. Ja. Der alte Kampf zwischen will ich mehr Freiheit, will ich mehr Sicherheit, das prägt übrigens heute das politische Leben genauso. Ja. Man muss sich übrigens immer gerade, um eben kurz abzuschweifen, Amerika besteht aus lauter solchen Leuten, oder wo stammt von ihnen ab, die Freiheit gewählt haben statt die Sicherheit. Mhm. Die sind auf die Schiffe gegangen, mit der Mayflower angefangen und so fort, um frei arbeiten zu können. Wo es ihnen nicht gefiel, gingen sie woanders hin, ja. Aber sie hatten keine Sicherheit mehr.
Und ich würde, der Gedanke kam mir vorhin und ich habe mir nicht ganz getraut nachzufragen, aber jetzt passt die Frage doch nochmal, weil sie die Amerikaner nannten, die dann, oder die Puritaner und wer auch immer sozusagen dann als erstes da diesen Weg in die Freiheit gewählt hat, der zunächst mal ja wirklich mit Gefahren verbunden war und ein nicht nur ein Abenteuer war, sondern wirklich ein Himmelfahrtskommando.
Ja.
Die hatten wahrscheinlich eher Calvin in der Tasche als Luther.
Ist, ja, ja, ja. Na,
also
eher das, weil Luther ist ja, was das Politische angeht, bleibt er in der alten Ordnung. Er reformiert nur die Hierarchie der Kirche weg, aber nicht die der Fürsten. Da bleibt er ganz paulinisch, wenn Sie so wollen. Das steht in Paulus' Briefen, hat Jesus nie gesagt, aber bei Paulus steht, dass alle Obrigkeit ist von Gott. Woher das weiß ich auch nicht. Römer 13, 1 folgende. Das ist Luthertum. Das ist bei Calvin nicht so sehr ausgeprägt, sondern das bestimmen wir auch selber, den Privileg.
Das heißt, dass die auch eine andere Art von, im 20. Jahrhundert dann vor allem von Kapitalismus und von kapitalistischem Wachstum verstanden haben, als zum Beispiel der rheinische Kapitalismus.
Ja.
Das
der
ist
immer eher ein sozialer Kapitalismus war. Da war, wenn Sie so wollen, immer ein großes Stück soziale Verantwortung. Krupp baut Häuschen für seine Mitarbeiter.
Genau.
Leverkusen, BASF und so. Ja. Das hat alles immer gleich soziale Traditionen. Das kennt Amerika nicht so. Ja. Der Stand der Gewerkschaften in Amerika ist viel schwieriger. Das ist ein Kampfstatus, ja.
Gleichwohl, um das auch nicht ganz zu, die haben ja dieses starke Mäzenatentum, diese Philanthropen und da, also wie ist das einzuordnen, dass dort auch die Erfolgreichen und vor allen Dingen auch, das sind dann eben auch vor allen Dingen wirtschaftlich Erfolgreichen, sich schon verpflichtet fühlen, auch philanthropisch zu tätig sein, obwohl ich das schon sehe, das ist ein Unterschied als was hier ein rheinischer Konzernbesitzer gemacht hat.
Yeah. Man kann den Unterschied sehr genau heraushaben. Für den amerikanischen Unternehmer ist das, wenn Sie so wollen, ein goldenes Schild an seinem Tor. Er fördert auch das und das. Der Rheinische muss das nicht haben, der fördert aber seine Mitarbeiter, der lässt die nicht untergehen. Ja.
Der hat aber auch stärker die Hand an den Tag.
Der
baut ja nicht nur Häuser.
Im Grunde bleibt er so ein klein bisschen Grundherr.
Ja.
Er ist für seine Leute verantwortlich, aber dafür liefern sie ihm auch das bestmögliche und verantwortliche Arbeit. In Amerika ist das immer eher ein Geschäft. Deswegen, wenn ich sehr erfolgreich bin, dann bis hin zu Bill Gates, dann fördere ich HIV-Stiftungen. Aber nicht meine Mitarbeiter. Ja, der Rheinländer verteilt es eher als Sicherheit für seinen Lebensabendsicherheit oder wie immer. Ja.
Hat noch die Hand drüber.
Aus dieser Tradition heraus schafft Bismarck seine Sozialgesetzgebung. Ja. Dass er Unfallversicherung, Altersversicherung, dass sowas in Gang gesetzt wird.
Also
was der rheinische Kapitalismus schon vorher im Grunde gemacht hat auch. Ja.
Also wo schon alte Traditionen aufgebrochen werden,
aber
es werden neue Bindungen geschaffen. Also es ist jetzt nicht so, dass die ihre Häuschen irgendwo bauen durften. Die mussten das schon auf dem Fabrikgelände bauen.
Ja. Das blieb dabei. Ja. Siemens wird 1848 gegründet. 1849 ist bereits eine Sozialkasse da für Leute, die sich im Arbeitsprozess verletzt hatten oder was weiß ich. Für die sorgt der Betrieb mit.
Sofort. Und es war auch ein Riesenproblem damals.
Ja, natürlich. War es ja auch. auch, ja.
Vielleicht ist das ein guter Punkt, weil wir so das Feld aufbereitet haben, in der heutigen Arbeitswelt zu schauen und sagen, da haben wir gleiche Tendenzen in den Streitthemen, die es da gibt. Also zum Beispiel Anwesenheitspflicht am Arbeitsplatz oder überhaupt, was ist gute Arbeit? Und wir haben ja diese unterschiedlichen Zugänge. Ich komme ja eher so aus der akuten Konfliktsituation und bei mir gibt es dann schon Konflikte in der Bearbeitung. Yeah. Sie kommen eher so aus der Führung, aus der Führungsthematik und schauen auch, was ist gute Führung oder was muss Führung machen. Und wenn soziale Interaktion das gemeinsame Feld ist, dann ist in der Führung der Umgang mit Konfliktpotenzialen offensichtlich.
Ja. Eine ganz zentrale Führungsaufgabe in der Tat. Und auch dazu habe ich ich habe ja nun wirklich 30, 40 Jahre lang Management-Fortbildung gemacht, Management-Seminare, Diskussionsrunden geführt. Da kamen wir ganz schnell dahin, dass wir hier auf etwas zurückgreifen müssen, was auf den ersten Moment vielleicht zu weit hergeholt erscheint, nämlich auf die altgriechische, altrömische Philosophie und ihre Einteilung, ihre Akzentsetzung. Ich spreche vom Wissenschaftsbegriff des alten Aristoteles, der drei Zugänge zur Wirklichkeit hat. Erstens Theorie, theoretische Erkenntnisse, theoretische Gewissheiten. Zweitens Praxis, praktische Zugänge zur Wirklichkeit, ob die nun eine eher fachliche, eher soziale ist. Egal. Und drittens eine poietischer Zugang. Poiein heißt herstellen, machen, verfertigen, fabrizieren, reparieren. Also das, was so unsere konkrete, vornehmlich handwerkliche Arbeitswelt angeht. Das sind für ihn die drei wichtigsten Wirklichkeitsbereiche, in die der Mensch hineinwirkt, die er durchleuchten will, in denen er Erkenntnisse gewinnen will.
Vielleicht, bevor Sie da weitermachen, nochmal, weil ich glaube, das ist nicht sofort einleuchtend heute bei der Frage Theorie oder Praxis, wo der Unterschied zwischen der Praxis und der poetischen
Poiesis
ist.
Herstellen, machen wir fertig.
Weil ja dieses Herstellen, Verfertigen, Produzieren häufig mit Praxis gleichgesetzt wird.
Genau, das ist etwas, was in der europäischen neuzeitlichen Tradition völlig verwischt wird. Es wird im Grunde der Praxis Begriff genommen und auf den Poiesis-Bereich. Also derjenige, der sein Auto selber reparieren kann, ist ein Praktiker. Der hat ein praktisches Händchen, sagen wir. Nein, überhaupt nichts. Er hat ein poetisches. Praxis ist was ganz anderes. Und was ist denn nur Praxis? Praxis ist das Hervorrufen, das Initiieren, das Ermöglichen, das auf den Weg bringen. Nicht das Machen. Gemacht wird im Bereich der handwerklichen Herstellung. Das Beeinflussen, also viel weichere Begriffe, von sozialen Wirklichkeiten, die es ohne mich nicht gibt. Wenn ich einem... Das ist Praxis.
Weil das klingt sehr poetisch, aber ist gerade nicht die Poesis.
Es ist das, in Anführungsstriche, Herstellen ist ja eigentlich kein Herstellen, sondern ein Hervorrufen, ein Ermöglichen, also auf den Weg bringen von sozialen Wirklichkeiten, von sozialen Realitäten, also zum Beispiel von Stimmungen oder sich wohlfühlen. Wenn ich sage, Leute, komm, jetzt geh mal essen, ich gebe einen aus und wir wollen uns einfach eine Stunde wohlfühlen, dann habe ich eine soziale Wirklichkeit hergestellt.
Und damit ganz praktisch agiert, nicht?
Ganz praktisch agiert, ganz genau. Das ist was anderes, als wenn ich irgendwas fabriziert hätte oder so. Zumal ich dabei darauf achten muss, passt das allen, die ich jetzt eingeladen habe? Der eine wollte eigentlich vielleicht lieber nach Hause gehen oder sonst was. Also ich muss da ganz viele Dinge, wenn ich Praxis gestalte, muss ich ganz viele Dinge berücksichtigen. Ich komme gleich noch dazu. Ich brauche nämlich eine andere Wahrnehmungsweise den Menschen und den Mitarbeitern gegenüber.
Kann ich ein schönes Beispiel bringen, weil gestern hat mich eine Leitungskraft, die als Startup-Unternehmer frisch in ein kleines Unternehmen gewechselt ist, als Geschäftsführer angerufen und gesagt, ich brauche jetzt hier Unterstützung, ich weiß jetzt nicht genau weiter, aber ich habe schon einiges gemacht. Ja. Und der hat halt Techniker, der hat Verwaltungsleute und der hat Wissenschaftler als unterschiedliche Professionen in der Organisation, die nur noch schlecht übereinander reden und nicht mehr miteinander arbeiten.
Nicht mehr miteinander.
Und seine Idee, die er absichern oder Bestätigung dafür haben wollte, war halt, ich muss die zusammenführen. Ich muss was machen, damit die sich wieder informieren gegenseitig, was sie tun. Die wissen, die werfen sich vor, ich weiß gar nicht, was du tust den ganzen Tag, wahrscheinlich nur rumlungern oder nur irgendwelchen Blödsinn machen. Und sagt, die müssen eigentlich, bevor sie wieder zusammenarbeiten, müssen die in ein Gespräch gebracht werden, dass die sich wieder gegenseitig informieren,
ja,
dass sie sich austauschen.
Dass sie voneinander wirklich wissen.
Das ist Praxis und damit das ist Führung.
Ja, ja, ja. Ja. Übrigens, gerade wo Sie den Begriff, nein, Abschweifung, informieren benutzen, ein sehr schönes Wort, ein sehr bildreiches Wort. Ich muss etwas in jemand anders hineinformen.
Informen, ja. Ne?
Dazu muss ich erstens wissen, lässt sich das überhaupt formen, in Form bringen, was ich da transportieren will? Und lässt sich das in ihn, in den anderen, den ich informieren will, überhaupt hineinbringen?
Der wird schon mitzureden.
Das ist ein nicht ganz einfacher Prozess. Wir hauen uns heute bis zu 100, 150, 200, unter Umständen 1000 Infos um die Ohren. Ja, das hat mit Informare eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun. Mhm. Ja, ergo ist es heute, mit Infos umzugehen, ist fast eine Technik geworden.
Ja,
und Informare war mal ein Prozess des, ich musste erstmal vom anderen viel verstehen, damit der wirklich das, was ich ihm sagen will, überhaupt aufnehmen kann. Ja. Ich kann jemand, der gerade in Angst ist, nicht eine Sachaufgabe geben, der hört überhaupt nicht zu, der ist ja mit was ganz anderem beschäftigt, ja. So, und diese Art des Informierens, das ist im Grunde im besten Sinne auch altgriechische, altrömische Philosophie, das ist Praxis. Das ist die Gestaltung von Praxis. Und an der Stelle sind wir fast so etwas wie die Götter, denn die machen auch nichts anderes. Die beeinflussen ja die Schicksale der Menschen, indem sie handelnd etwas in die Welt setzen, was dann da ist und mit dem man sich auseinandersetzen muss oder durch was man gerettet wird oder eingebettet wird oder in schlimmster Weise konfrontiert wird. Das heißt, das Initiieren sozialer Wirklichkeiten, also sozial bitte jetzt sehr weit und umfassend verstanden, nicht als Sozialamt, ja.
Nee, also zwischenmenschliche Aktion. Ja,
sondern die menschliche Interaktion. Und das ist eigentlich, man kann fast sagen, ein königliches Geschäft. Ob ein Abend gelingt oder nicht bei mir zu Hause, das hängt ganz stark von diesen meinen gestalterischen Fähigkeiten. Ob ich denen zum Beispiel ein gutes Essen, ob ich ihnen qualitätsvollen Wein oder nur was zum Saufen hinstelle, ob ich einen Fraß hinstelle oder etwas vorbereitet habe, dass sie sich nicht nur kulinarisch erfreuen, sondern sich geehrt fühlen. Das sind alles Handlungsweisen von mir, die den Abend machen, die den Abend zu dem werden lassen. Der dann übrigens durch einen, der zufällig reinkommt und da gar nicht reingehört, ja, der das auch total kaputt machen kann. Die griechische Mythologie hat für sowas wunderschöne Beispiele. Zeus wollte mal wieder ein großes Fest machen, hat aber nur 12 goldene Teller und
13 Gäste.
13 müssten eigentlich kommen und dann haben sie gesagt, die Göttin der Zwietracht, Eris, die lassen wir halt, ja, die laden wir nicht ein. Die kriegt das natürlich mit, dass da eine Einladung ist und was macht sie? Kommt kurz vorbei und bleibt ihrem Namen, weiß Gott, treu, schmeißt einen Apfel auf den Tisch und sagt, der Schönsten, und geht wieder. Und schon sind die Göttin natürlich im Streit darüber, wer ist hier die Schönste, ja? Können sich die einigen und bleiben drei nach. Athene, Artemis und Aphrodite. Und die Götter können sich nicht einigen, wer die Schönste von denen ist. Und die müssen dann ja suchen einen Menschen auf, der ja nun ihr ganz, wie sie meinen, unabhängig und neutral entscheiden wird, gehen zu Paris, einem Königssohn aus Troja, Sohn des Priamos, und sagen, entscheide du. Und der entscheidet sich für die Aphrodite, die Göttin der Liebe, und sie verspricht ihm ja auch die schönste Frau der Welt. Athene hatte Klugheit versprochen und das hat den Paris alles nicht so interessiert, aber schönste Frau der Welt. Bedauerlicherweise war die verheiratet. Nämlich Helena war mit einem griechischen König verheiratet und muss also erst geklaut werden. Und das ist der Beginn des Trojanischen Kriegs. Das ist durch eine Sozialhandlung, die kommt dahin, schmeißt einen Apfel auf den Tisch und sagt, der Schönste.
Es gibt Ursächlichkeiten, die wir nicht mehr im Blick haben. Und sie
so kann man streiten.
Aller Wahrscheinlichkeit sozialer.
Ja.
Praxis entsprungen.
Da sieht man, was für ein ungeheures Gestaltungspotenzial in den eigenen Handlungsvermögen steckt. Und meine, wie gesagt, ich komme wieder zurück in unsere Arbeitswelt. Meine Mitarbeiter sich wohlfühlen oder nur machen, was sie machen müssen oder mit schlechter Laune konfrontiert werden oder mein Gott, das ist meine Aufgabe, das zu machen. Wenn ich noch schnell was anfüge. In Seminaren habe ich das oft aufgezeichnet, was denn so ein armer Vorgesetzter machen muss, wenn er 10 Mitarbeiter hat. Dann habe ich ein Dreieck gemalt, an die Spitze des Dreiecks meinen Vorgesetzten, meinen Arm, der übrigens
der immer arm ist, also immer arm dran.
Ja, der ist immer arm dran. Der ist ja nämlich hingekommen, ohne ihm von irgendjemand darauf vorbereitet worden zu sein, was er da jetzt zu machen hat. Denn diese 10 Leute, die ersten beiden sind gut fachlich und passen bestens zusammen fachlich, aber sie können nicht miteinander, sie kloppen sich immer. Die nächsten beiden lieben sich, was übrigens kein Führungsproblem ist. Ihn, den Vorgesetzten stört das überhaupt nicht, aber die anderen stört das. Warum? Weil die so glücklich sind. Ja, die kommen ja montags morgens in Betrieb und sind glücklich. Ne? Ja. Die anderen sind das immer erst freitags anständige Menschen. Ja, und die sind, und daraus entstehen Konflikte.
Katholische Menschen sind freitags
zum
glücklich.
Beispiel.
Aber Lutherianer kommen Montag.
Ja, der geht ja gerne rein, weil er Erfolg haben will. Dann der nächste ist einer, der eher an seinem Stuhl sägt. Der ist gut, aber man muss ihn auch ein bisschen dämpfen. Könnte einer sagen, hau ihm einen auf die Mütze, dann zeigt sein Fall nach unten und nicht mehr nach oben. Falsch. Es könnte Führungsnachwuchs sein, mit dem muss ich anders umgehen. Außerdem, den habe ich schon längst, wo der Fall nach unten zeigt. Der ist beleidigt. Am Anfang war der gut und hat gute Leistung gebracht. Plötzlich ist er beleidigt. Und was steckt dahinter? Unter Umständen ein Einzelkind, der immer verwöhnt war zu Hause, war immer der Beste, wurde alles ihm hinterhergetragen. Das erwartet der von mir auch. Der war in anderen Verhältnissen nicht. Ja, der erwartet von mir, dass ich alle 10 Minuten vorbeikomme und sage, Hinterhuber, Donnerwetter, Sie haben ja schon wieder was produziert. Ne? Das können Sie nicht machen, das machen Sie mit den anderen nämlich auch nicht. Ja. Und so sind 10 völlig verschiedene Typen, so und die führen mal schön.
Ja. Ja.
Ja. Das ist ein
sozialer, aber das ist halt die Aufgabe auch.
Das ist die Aufgabe. Er hat die Verantwortung und um dann soll er ja auch eine bestimmte Leistung und Aufgabe erbringen. Er steht einem sozialen Interaktionsprozess vor und hat den zu verantworten, der mindestens 30% der geistig-seelischen Energien kostet, die meine Mitarbeiter überhaupt haben. 30% von den geistig-seelischen Energien gehen in diesem Kuddelmuddel des Miteinander auf. Und er muss nur ein paar kleine Führungsfehler machen, dann sind das 35 oder vielleicht sogar 50%. Wenn Arbeitsplatzunsicherheit dazukommt, sind es schon 50% oder noch ein paar mehr. Ja. Und das hat er überhaupt nicht gelernt. Aber das ist das Gestalten sozialer Wirklichkeit. Kurzum, jetzt ist ein Praktiker gefragt, einer, der Praxis versteht. Ja.
Ja. Und da sind wir ja tatsächlich mittendrin in der gegenwärtigen Arbeitswelt, die auch in Umfragen immer wieder das auch bestätigt, Konflikte sind das Thema schlechthin.
Yeah,
also etwas seichter formuliert, die sozialen Interaktionen, die Menschen beschäftigen, sind häufig Konfliktthemen und Konfliktpotenziale. Und wenn man nicht aufpasst, dann eskalieren sie und werden dann nicht nur ein Führungsthema, sondern ein Organisationsproblem.
Yeah.
Und
wobei man manchmal meint, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, wobei man manchmal meint, mit Organisationstechniken solche Problemlagen am besten in den Griff zu bekommen. Nein, das geht mit Handlungskompetenz, mit praktischer Handlungskompetenz, nicht mit ein bisschen an Organisationsschrauben rumdrehen. Manchmal reicht es, dass ich sage, ich muss die einfach auseinandersetzen. Ja?
Ja.
Wenn die nur noch über den Bildschirm kommunizieren und das dreimal am Tag, ist okay, weil fachlich sind sie beide hervorragend, bestens geeignet für diesen Aufgabenstrang. Aber setz die bloß nicht zusammen, die kabbeln sich den ganzen Tag. Ja.
Und wo ich sozusagen hinaus will, ist die Frage, weil wir für alle guten Ratschläge, für alle guten Ideen, wir finden Beispiele, wo wir sagen, ja, da hat das so geklappt, und wir finden Gegenbeispiele, wo das nicht geklappt hat. Wir finden Studien für jede Richtung, für jeden Ansatz. Und es scheint ein undurchdringbares Feld zu sein, von dem erstmal nur Leute wie ich, Sie, Berater externer Art hinkommen und sagen können, da ist jetzt guter Rat teurer.
Ist auch.
Und zwar meinen Sie, dass es ein auflösbares Thema ist im Sinne von, wo es das gibt, gute Führung?
Ja.
Also ist das etwas, was man sagen kann, gute Führung wäre in jeder Organisation auch erfolgreich? Oder ist es ein Begriff, der so spezifisch in der Praxis dann ist, wie die Person vor Ort sind und man...
Sie werden
es nicht nur sich darauf vorbereiten kann, also man kann Führung mittlerweile studieren, man kann es lernen, aber
es kann man nicht studieren. Man kann lediglich was zur Kenntnis nehmen, lernen, man kann sich Geschichten anhören, aber bei Aristoteles steht ein sehr schöner Satz in der Nikomachischen Ethik, wenn du Gitarre spielen lernen willst, dann reicht es nicht, wenn du dich stundenlang vor dir die Gitarre setzt und die anschaust und bis ins Letzte begreifst, wie sie gebaut ist, wie sie gemacht ist, wie der Klang ist. Nein, du musst üben. Und das ist in der Praxis ganz genauso.
Mhm.
Ja. Und deswegen ist es eine richtige Erkenntnis, wenn man sagt, dein Interaktionsraum muss fehlerfreundlich sein. Ja? Man muss, das heißt nicht, dass man den gleichen Fehler 7-mal machen darf. Ne?
Ja.
Nach dem 2. Mal muss man bereits gelernt haben, also das darf mir nicht nochmal passieren. Ja? Aber Fehler muss ich zulassen, sonst wird nicht probiert. Das macht das Führungshandeln in der Verwaltung so schwer, denn in der Verwaltung der Vorgesetzte hat keinen großen Spielraum. Der hat Rechtsgrundsätze, der hat Verfahrensrichtlinien, der hat so viel Vorgaben, der ist ja an so viel eingeengt, dass der einen Spielraum für neue soziale Realitäten, die er gerne auf den Weg brächte, den hat er nicht. Der ist ihm untersagt. Verwaltung hat zu funktionieren, ja. Und deswegen dauert da auch alles ein bisschen länger. Und das Oberste, um in der Verwaltung was zu werden, das oberste Ziel für dich beziehungsweise deine oberste Maxime ist, bloß keine Fehler machen.
Kein Eintrag in die Akte.
Ja, auf die Weise wirst du aber kein Unternehmer. Mhm. Ja. Fehlervermeidung ist das wichtigste
Verwaltungsgeschäft. Und das finde ich schon auch ein Punkt. In diesem engen Korsett, also weil ich das in der Praxis erlebe dann auch, gibt es hochkreative Leute, die eben doch noch gucken, wo ist das Korsett beweglich, wo sind ganz noch Lücken. Das sind dann nicht die disruptiven Veränderungen, aber es sind die Machbarkeiten und Ermöglichungen von kleinen, also aber für die Leute, die sie erreichen, wichtigen Punkte.
Ich würde sagen, dann, wenn Sie so jemanden haben, dann ist das eine leidenschaftliche Führungskraft. Ja? Das ist einer, der überall sieht, da kannst du was gestalten, da kannst du eine neue Wirklichkeit machen, die dann da ist. Ja, die auch keiner mehr wegnehmen kann, ja. Und das kann auch eine unheimliche Befriedigung für einen selber bringen, ja. Das höchste Lob, was ich haben kann auf meinem Grabstein, ist, wenn da ein paar Leute draufschreiben, ohne den Peter Nischmidt wäre ich das oder das nicht geworden. Dann habe ich sinnvoll gelebt, ja. Nicht wie viel Geld ich verdient habe. Okay? Das ist unheimlich. Haben andere sowieso viel mehr, ja. Aber manche Dinge. Ich habe Studenten erkannt, die waren eigentlich nur mittelmäßig, aber ich habe erkannt, unterrichten tut der gerne, ja. Der verdient heute mehr Geld als meine Kollegen, als Redner, ja. Das richtig erkannt, Begabung zu erkennen und zu dem werden zu lassen, was früher halt die Götter machten, ja. Das ist ungeheure Befriedigung.
Ausüben.
Ja, ja.
Ja. Ich komme nochmal auf diesen Punkt zurück, dass Führung nur oder vor allem oder als Fragezeichen auch gelernt wird in und durch die Praxis.
Ja.
Und ich komme nicht umhin, wenn ich Ja sage zur Führung, sage ich auch Ja zu Konflikten, die mich betreffen.
Ja.
Und aus denen ich nicht rauskomme und ehe ich mich versehe, bin ich Teil davon.
Jawohl.
Weil ich eben Ansprechpartner bin für Unzufriedenheiten, für Unzulänglichkeiten, für alles Mögliche, was in der Organisation nicht funktioniert. Und es könnte mich dazu verleiten, zu sagen, ja gut, Führung muss man immer wieder neu lernen. Und wenn man eine andere Organisation dann betritt, dann fängt man wieder bei Null an. Und dennoch, glaube ich, gibt es dieses, ich habe Erfahrung gesammelt in der Führung und ich weiß, wie man führt. Wo würden Sie sagen, stimmt das dann dennoch nicht, weil eine andere Organisation etwas anderes an Führung verlangt, in dem eben noch keine Erfahrung herrscht. Wenn ich jetzt mal ganz starke Kultur, unterschiedliche Organisationen nehme, Startup, wenige Leute, hochmotiviert, wollen am liebsten 27 Stunden die Woche arbeiten und dann ein Konzern oder Verwaltung, also eine Großorganisation, wo man also weiß, okay, ich habe eine Funktionsrolle und ehe ich mich versehe, kriege ich meine Grenzen aufgezeigt.
Vor allem, wenn ich in ein anderes Kästchen organisationslogisch hineinregiere oder mich nur informiere, bleib in deinem Vorgarten, in meinem hast du nichts zu suchen,
Es ruft Zweifel hervor, wenn du
richtig. Wird nicht als freundliches Interesse. Übrigens, Großkonzerne müssen so organisiert sein. Weil sonst ging alles drunter und drüber. Wenn ein Kleinbetrieb, ein mittelständischer Betrieb das machen würde, dann ist er binnen kurzer Zeit pleite. Er lebt davon, dass alle einander informieren. Ja. Hör mal, an der Stelle läuft jetzt etwas ganz Schlechtes, könnte Auswirkungen auf deine Sache haben. Sagt er, danke für die Information. Ja? Ja, aber wenn alles vorgeregelt ist, was in Großkonzernen, weshalb die ja übrigens auch rückläufig sind, weil die müssen sich selber immer mehr sage ich jetzt mal, zerlegen oder filetieren oder wie immer Sie das agil ausdrücken halten wollen, in kleinere Aktionseinheiten, als ob es kleine Firmen, als ob es Mittelständler wären. Ja. Wo übrigens die Hauptinnovation auch herkommt, die kommt gar nicht von Großen.
Ja.
Deutschland ist Weltmarktführer in vielen kleinen. Ja, schauen Sie sich das im Sauerland an.
Ja.
Da gibt es Firmen. Darf ich bei Ihnen auch so einfach Namen nennen?
solange das nicht sozusagen denen zu Schaden kommt.
Ist überhaupt nichts Böses. Die Firma Wennekes, die machen Stecker. Die waren die besten Steckermacher auf der Welt.
Stecker für
alles Mögliche, was Sie in der Wand hier stecken wollen, aber auch zum Beispiel für Elektroautos. Ja. Ich übertreibe jetzt, ich habe die Zahlen auch nicht genau im Kopf. Also wenn die 100.000 hergestellt haben, gegen 100 an VW und 990.000 nach China. Ja? Mhm. So früh waren die dran, hatten die Nase da richtig im Wind und wussten, was da gemacht werden muss. Ja?
Ja.
Ähnlich war, in Deutschland war mit der Ort, wo die meisten Drohnen und Drohnenanfänger erfunden worden sind. Airbus hat sich aber nicht dafür interessiert und die anderen Großen, die dann Militärgeschäft draus hätten machen können oder wie immer. Aber das war teilweise von ausgemusterten beziehungsweise in Pension gegangenen höheren Offizieren.
Ja.
Gedacht, überlegt, macht und ich hätte meine eigene Verwandtschaft, hatte ich so einen Fall. Gell?
Mhm.
Die haben alle weder ihre Entwicklungskosten noch ihre Reisekosten wieder gekriegt. Und als es plötzlich für Airbus interessant wurde, dann haben die es an sich gezogen. Ja.
Die waren ihrer Zeit buchstäblich voraus. Das muss man leider sagen
und
in dem Moment.
Auch, im Grunde entsteht das wieder aus guten Führungshorizonten. Die das gemacht haben, das waren alles, die über ihre Bereiche und Aufgabenbereiche hinaus gedacht haben. Ja. Mhm. Und das entsteht nur durch gute Führung. Womit ich wieder bei dem Thema...
Weil es ist ja eine Debatte, und nicht nur unter Beratern, sondern auch in der Wissenschaft und auch in der Führungsleuten. Ist Führung eine Kompetenz, die ich mitnehmen kann? Ist es eine professionsfähige, professionalisierbare Kompetenz, die unabhängig von der Organisation ist? Und die Gegenposition, würde ich fast sagen, ist so ein bisschen das, was ich raushöre bei Ihnen, das ist so stark verbunden mit den sozialen Interaktionen der konkreten Leute vor Ort, dass ich schon gewissermaßen sagen kann, also wenn ich jetzt meine Organisation wechsle und woanders ein Team übernehme, fange ich de facto bei null mit dem Team an, aber ich habe schon mal mit mir Erfahrung gemacht, wie ich auf solche Ansprüche reagiere.
Nicht nur mit mir, auch mit anderen, die im Übrigen anders waren als ich. Also kurzum, Sie kommen aus einer militärischen Führung, wo sehr viel vorstrukturiert ist, sehr viel klar, die Hierarchie ist klar, müssen Sie nicht jeden Morgen beweisen, sondern steht einfach fest. Wenn Sie also hier in einen Großkonzern gehen, so tun Sie sich leicht. Ja, bei einem Mittelständler ist schon schwieriger, weil du da dauernd über deinen Bereich hinweg gucken musst, ja, weil dem anderen könnte das betreffen. Übrigens, wenn ich sage, soll der mal ruhig auf die Nase fallen, trifft das letztlich dann in einem kleinen oder in einem mittelständischen Betrieb auch auf mich. Wenn der Laden dadurch erheblichen Schaden hat, dann ist mein Job mit dran, ja. Also, der tut das schon aus eigenem
Interesse. Die Sorge kennt man im Konzern nicht.
Nein, überhaupt nicht. So, aber das Entscheidende bei der Führung, wenn Sie in einem Militär haben gut führen können, können Sie das in jeder Verwaltung auch, sind die Arbeitsvorgänge anders. In einer Stiftung nicht. Ja, wenn er jetzt plötzlich in eine große Stiftung wechselt oder in einen mittelständischen Betrieb oder in eine kirchliche Hilfsorganisation, ja. Mhm. Da ist etwas, da kann er mit dem Erfahrungswissen, was er hat, das hält sich in Grenzen. Dass er aber soziale Interaktionsprozesse beeinflusst hat bisher schon, gesteuert hat. Da hat er etwas bei gelernt und damit ist noch ein letztes Thema, was meines Erachtens hier in diesem Zusammenhang gehört. Er hat hingucken gelernt. Wir sind in unserer ganzen Ausbildung, vor allem im naturwissenschaftlich-technischen Bereich, alles sehr gute Analytiker. Analytik kommt von griechisch Analyen, das heißt auflösen. Wir lösen etwas in seine Einzelfaktoren auf und je genauer und präziser ich das mache, kann ich sagen, welcher Faktor wirkt so und überall ist das gleiche Schema, nämlich Ursache-Wirkung. Oder hat die Ursache, hat die Wirkung und wenn da, und dann so.
Und ich kann die Struktur irgendwie feststellen. Ja.
Ganz genau. Und eine ganz andere Betrachtungsweise ist, die gehört meines Erachtens unmittelbar zur guten Führungskraft dazu, ist Phänomenologie. Was heißt das? Eine erkenntnistheoretische Strang, wenn Sie so wollen, von der Antike bis heute, aber der ist eigentlich immer schmaler geworden, weil die Ergebnisse nicht so genau sind. Was ist Phänomenologie? Phänomenologie ist der Versuch, den Erkenntnisgegenstand zu begreifen in seiner Grundstruktur, in seinem Wesen, wie immer wir das nennen wollen, in seiner Gesamtheit, nicht nur indem ich seine einzelnen Faktoren auflöse und auseinanderlege und zerlege. Wobei wir ja im Hinterkopf wissen, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.
Also die Phänomenologen wissen das.
Die wissen
die
das.
Naturwissenschaftler
die,
sagen,
ja, die Analytiker sagen Quatsch, jetzt fängst du an zu spinnen.
Ja, wir haben
das
jetzt,
kann nie mehr sein als die Faktoren.
Genau, oder wir haben einen Faktor noch nicht erkannt und jetzt gehe ich auf die Suche, wer
genau,
das ist.
Wir sind bestenfalls bereit zu der Aussage. Ja. So. Phänomenologie versucht, den Erkenntnisgegenstand zu sehen. Jetzt kommt der zentrale Begriff in den Horizonten, in denen der Erkenntnisgegenstand ist, die ihn beeinflussen, die ihn vielleicht sogar manchmal bedingen oder konstituieren, also ganz stark, oder Teile davon sind.
Okay, die also nicht sagen, ich habe einen Gegenstand vor mir und der ist für sich wie in einem Labor untersuchbar, sondern der hat selbst einen Kontext.
Der hat selbst einen Kontext, entstammt sogar aus vielen Kontexten.
Ah ja, also ich kann den Stein jetzt zwar untersuchen, aus was er beschaffen ist, aber der Stein hat eine Geschichte durchlebt und die wird dich rausanalysieren.
Seine Schönheit kommt dabei übrigens überhaupt nicht vor. Er hat aber. Aber gehen wir jetzt auf Mitarbeiter. Wenn ich nicht wenigstens Ahnung habe von dem Werdegang meines Mitarbeiters, war er ein guter Schüler, war er ein lässiger Schüler, hat er gerne gelernt, lieber mit anderen zusammen oder lieber alleine? Ist er verheiratet, ist er nicht verheiratet? Hat er Kinder, hat er keine Kinder? Wie ist er aufgewachsen? Ist er ein Einzelkind oder ist es ein Familienkind? Ja? Mhm. Was für eine Rolle spielt die Verwandtschaft? Das ist jetzt kein Herumschnüffeln im Privatleben des Mitarbeiters, sondern ein Versuch, in die Horizonte, die ihn geprägt haben, die ihn zu dem gemacht haben, als der mir jetzt gegenüber sitzt, da ein bisschen mich hineinzufragen. Denn dann weiß ich ein bisschen mehr, wie steht er zu Geld? Ja, ist das für ihn da, um sich etwas zu ermöglichen oder ist es ein Wert an sich?
Ja.
Und wie steht er zur Technik? Ja, reizt es ihn, sein Auto selber zu reparieren oder was heute alles nicht mehr so geht? Aber früher war das schon noch ein wichtiges Qualifikationsmerkmal, ja? Entschuldige, ich schweife immer ab, das hängt mit dem Alter zusammen. Die DDR hatte die furchtbare Geschichte, dass anno 89 Männer um die 45, 50, 55, die in dem System zurechtkamen, und nicht nur zurechtkamen, sondern wenn der Nachbar eine Mauer bauen musste, konntest du nicht, du kamst nie an die Sachen ran. Aber der hatte Beziehungen, der hatte Verknüpfungen, der hatte Verbindlichkeiten. Von da kriegt er die Steine, von da
Zement. Sogenannte Bückwirtschaft.
Wunderbar.
Die Bückwirtschaft, wir wussten.
Und hat das hingekriegt und alle haben ihn bewundert deswegen, und jetzt kommt die Wende. Ja, Entschuldigung, das gibt's alles im Baumarkt. Dann gehst du zu Obi, da hast du das, Du brauchst nur noch Kohle, sonst nichts. Ja?
Mein Stiefvater hat den Eisenwarenladen leer gekauft, als der das verschleudert hat. Also kiloweise geformtes Metall in Nägel und Scharniere.
Ja.
All die Erfahrungen war, dass es morgen nicht mehr da wäre.
Ja, ganz genau. Und die konnten das. Und alle diese Qualifikationen sind von jetzt auf gleich weggefallen. Das ist fürchterlich. Das ist übrigens im Westen nie bedacht worden. Ja.
Nicht in der Auswirkung.
Weil die waren kompetente Leute. Und das sieht sie von jetzt auf gleich nicht mehr, weil jetzt brauchst du nur noch Geld und die Läden sind alle da, wo du das alles kriegen kannst. Ja, so zurück zur Phänomenologie. Phänomenologie, der Versuch erstmal den Mitarbeitern.
Aber weil es natürlich auch für mich ein Thema ist, als ehemaliger als Ostsozialisierter. Es gab natürlich auch die Chancen gesehen haben und die endlich Chancen ergreifen konnten.
Natürlich, ja.
Und in ihrer Kompetenz endlich sich auch verwirklichen konnten.
Ja.
Also,
genau,
aber das ist schon ein wichtiger Punkt.
Den die muss ich übrigens beide anschauen. Ich hätte den, der das alles hat organisiert, obwohl das System eigentlich dagegen war. Soll ja gar nie irgendwo individuell eine Mauer gebaut werden.
Hatte niemand vorgehabt.
Ja. So. wenn einer das kann, aus dieser Kompetenz kann ich so viel anderes entstehen lassen. Da ist auch nie hingeguckt worden. Was ist das für ein fürchterliches Erlebnis dann eines, sagen wir mal, Mit-50ers? Vom Westen her, die kommen, ja, junge Leute, das nehmen wir schon, aber was wollen wir mit dem, ja? In keiner Weise erkannt, über was für ein Potenzial der eigentlich verfügte. Übrigens nicht zuletzt auch im Sinne, dass der immer richtig, und damit bin ich wieder bei der Phänomenologie, richtig hingucken konnte. Richtig hingucken konnte, was kann der, was kann ich mit dem kann ich nur so umgehen, mit dem besser nur schriftlich, den anderen rufe ich an, zum anderen muss ich mit einer Pulle Schnaps und zwei Gläsern vorbeigehen an der Tür und dann ist das geregelt nach 10 Minuten, ja. Dann sagt er, klar, mache ich für dich, ja. So. Und dieses richtige Hinschauen, den anderen erfassen in seine Wirklichkeit und aus seiner Wirklichkeit heraus und dann gezielt richtig zu handeln. Das ist phänomenologie gestütztes Handeln. Das ist ein verdammt kompetentes Handeln. Husserl, von dem stammt dieser Gedanke mit dem Begriff, den anderen, den Erkenntnisgegenstand erstmal in seinen Horizonten wahrzunehmen. Ja.
Ich würde ja sagen, das ist ein sehr aufwendiger Vorgang.
Ja, das ist ein ausführlicher Vorgang.
Und sozusagen, ich kann nicht einfach loslegen.
Nein.
Wenn ich auf die Führung, dann haben wir da sozusagen ein sehr voraussetzungsreiches Handeln, das den Anforderungen der Organisation nicht selten widerspricht.
Jedenfalls auf den ersten, auf den zweiten, oftmals auch noch auf den dritten Blick, okay. Weil seine Arbeitsgruppe, sein Team, sein Projekt oder was ist, erstmal in die Entfaltung ihrer Potenziale bringen muss. Und erst wenn ihm das gelungen ist, dann kann er jetzt aus unternehmerischer Perspektive seine Aufgabe richtig erfüllen. Der Unternehmer könnte sagen, also mal rechnet sich das, was du da eigentlich machst. Ja, der geht mit denen vielleicht, sagt, ohne dreimal im Biergarten gehen, läuft da gar nichts. Ich muss die Gruppe erst kriegen. Ja, das ist aufwendiger, das kostet auch noch Geld, ja, die Nachmittage. Der kann nun nicht immer sagen, zahle ich als Vorgesetzter alles selber. So viel Geld verdient er auch nicht. Ne? Vorgesetzte müssen für sowas einen Topf haben, aus dem sie das bezahlen können. Ja. Die Herstellung von sozialen Wirklichkeiten, die es sonst nicht gibt.
Ja.
Und die alleine nicht machen.
Ich muss auf einen Punkt aufmerksam machen, der mir natürlich in meiner Arbeit als Mediator dort aufscheinen, weil ich ja ein sehr spezielles Setting habe. Wenn ich jetzt nur mal das nehme, ein Mediationssetting, auch in Organisationen, wo dann doch zwar Hierarchie im Raum sitzen mag, die haben ihre Funktionsrollen, aber die Art und Weise des Arbeitens ist doch sehr auf die Persönlichkeiten zugeschnitten. Und dann sitzen dort eben bestenfalls an allen Funktionsstellen in einer Konfliktsituation gut entwickelte Persönlichkeiten, die alle ihre Eigenverantwortlichkeit auch belebt haben, beanspruchen und auch in solches angesprochen werden. Wenn es um das Thema Führung geht, erlebe ich häufig diese Fixierung oder die Fokussierung der Führungskraft, die dann sagt, was soll ich denn noch alles machen? Warum soll ich mit dem in Bier trinken? Der kriegt doch seinen Lohn. Der muss doch schon motiviert sein. Und wenn nicht, dann ist das doch sein eigenes Thema. Wie kriegt man das hin, dass man als Führungskraft bejaht, ich muss diese voraussetzungsreiche Arbeit leisten und phänomenologisch das soziale Gefüge erkunden,
wahrnehmen, erkunden,
damit arbeiten und gleichzeitig aber darf ich mich auch nicht allein dafür verantwortlich fühlen, wenn dort einer Nein sagt und seinen Job nicht macht. Das finde ich, ist so eine nicht nur eine Gratwanderung, sondern im dunklen Wald.
Ja, und dann auch noch tanzen dabei, ja. Also
in der Tat, einen Bericht schreiben. Gleichzeitig noch einen Bericht nach oben
das
schreiben.
Das ist unberichtbar nach oben. In der Tat, da es so viele wirkliche Führungskräfte nicht gibt, die wachsen ja auch nicht auf den Bäumen. Ja? Deswegen gibt's Vorgesetzte.
Das ist eine schöne Differenzierung.
Ja. Vorgesetzte, den setzt sich da vor, der kriegt seine Vorgaben, seine Aufgaben, das führt er dann auch durch. Aber auf die Weise können sie in der Stadtverwaltung irgendeine Abteilung führen, ja. Aber in der Behandlung von Fragebögen oder so, ja. Aber können sie nicht in einem Unternehmen eine.
Das klappt auch heute nicht mal mehr in der Stadtverwaltung.
Und nicht mal mehr da.
Nicht
mehr.
Nein, weil die müssen rödeln.
Stichwort Generation Z, ja. Die die erwartet heute von der Arbeit was anderes. Die kommen erstmal an mit Life-Work-Balance und was weiß ich nicht alles. Dahinter steckt eigentlich was anderes, nämlich der Anspruch, wahrgenommen zu werden,
ja,
als der, der man ist und der diese Aufgabe machen will und der sich da vielleicht auch drin entwickeln will. Aber der zentrale Begriff hier ist, deutsche Sprache ist da wunderbar, ist Wahrnehmung.
Ja.
Ehe ich den anderen nicht wahrnehme, gibt's den überhaupt nicht.
Ja.
Wir sind alle sozial nicht nur konstituiert, sondern wir leben letztlich alle nur dadurch, dass wir in sozialen Feldern wahrgenommen werden. Wenn sie nicht mehr wahrgenommen werden, sind sie ein ganz armes Schwein. Ja, ein Vierjähriger, der nicht wahrgenommen wird, schmeißt notfalls Scheiben ein und kommt wenigstens die Polizei. Ja? Dann wird er wieder wahrgenommen.
Von den Zeiten habe ich auch noch gehört.
Ja, gut, das war früher, das war aus meiner Jugend. Genau. Ich bin ja nun auch schon.
Heute hat die Polizei auch anderes.
Ja, ja,
aber ich will den Punkt, weil der häufig genannt wird, gerade bei der jungen Generation, dass die dann Work-Life-Balance als erstes sagt.
Ja.
Der Streitpunkt, den ich häufig in Konflikten höre, ist gar, also wenn über die Generation gesprochen wird, dann kommen diese Punkte, die sehr schnell deutlich machen, nicht zu gebrauchen.
Yeah.
Bei uns war damals noch richtig Zucht drin.
Aber
in der Konfliktsituation, die wirklich dann dramatisch wird, sind das solche Unterschiedlichkeiten wie, da ist die Lernbiografie des Vorgesetzten die Beschämung beim Gedichteaufsagen in der Schule.
Yeah.
Die Horrorvorstellung, wo man in unseren älteren Generationen genau weiß, worum es geht. Da wurde man vorgeschickt und dann stand man dort mit hochrotem Kopf gesenkt und hat da was hingestammelt. Und wenn man cool damit umgehen konnte, hat man wenigstens in der Pause noch Freunde. Aber es war jeder beschämt.
Ja, aber das
und eben, heute,
der Lehrer war dusselig, der sowas gemacht hat. Ja?
Aber gut, dann waren die damals
die Waldorf, häufig so. Die Waldorfschule, ich sage immer Waldhofen, aber das ist freundlich gemeint, da muss der... Ab der zweiten Klasse müssen die vortragen.
Ja, und auf dem Punkt
sagen wir noch,
wir haben es sozusagen mit der Erwartungshaltung bei Führungskräften zu tun, erstmal zu gucken, wie das hier läuft. Ne? Und dann, wenn du es gelernt hast, dann frage ich dich. So.
Ja, ja.
Ne? Nicht antworten, bevor ich dich nicht gefragt habe.
Ja, ja.
Und es kommen junge Leute ins Unternehmen, die erwarten und denken, dass das die Normalität ist.
Ja.
Wann darf ich denn hier im Meeting meine erste Präsentation halten?
Ja, ja, ja.
Also, wieso wäre ich hier nicht gefragt? Also, ne? Nicht, dass sie sich für Größen wahnsinnig halten. Yeah, das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern die sind einfach gewohnt, zu reden.
Ja,
und gefragt zu werden.
Sich zu äußern.
Sich zu äußern. Das lernen die im Kindergarten. Nicht nur im Waldhof mittlerweile, sondern
auch der Morgenkreis. Gott sei Dank woanders, Und das, was dahinter steckt, ist letztlich, es wird dem ungeheuren Bedürfnis wahrgenommen zu werden, denn erst dann bin ich da, dem Rechnung zu tragen. Und den muss ich auch, je mehr ich den zwei kleinen Kindern schon tue. Und auch bitteschön mit der Auflage, nur weil du da bist, bist du noch nicht alles wert, Er muss auch was produzieren.
Und das ist doch die andere Seite von das soziale Gefüge wahrnehmen.
Ja.
Bei der Führungskraft haben wir ja gesagt, erstmal gucken. Erstmal.
Ja.
Wahrnehmen, was geschieht.
Ja.
Und dann jetzt bei dem, sagen wir, produzieren.
Den Wahrnehmung geben und ihnen Chancen geben, dass sie wahrgenommen werden.
Ja.
Und wie gesagt, das gibt's nicht umsonst. Nur weil sie da sind, sind sie nicht schon wertvoll, Übrigens, instinktiv handeln wir alle so. Das Baby, wenn es einmal, da ist es mehr, noch nicht mal ein Kleinstkind, es ist 3 oder 4 Monate alt, dann ist es bei jedem Baby zu sehen, wenn es einmal mitkriegt, die Mama freut sich, wenn es lacht. Von da an fängt es an zu lachen. Weil ich weiß, ich kriege dann den Respons.
Ja.
Für nichts, nur für Stalin gibt's nichts.
Kommt erst später.
Das kommt erst später.
Ich habe einen Dreijährigen, da bin ich froh, wenn der schläft.
Der will nur das, aber das ist das Entscheidende. Ja. Dieser Wahrnehmungsvorgang und Wahrnehmung zu ermöglichen, wenn ich meinen Mitarbeitern ermögliche, wahrgenommen zu werden. Ja. Zum Beispiel, dass ich ihnen das oder das beibringe. Ich habe einen Ausbildungsbereich, war bei uns Erwachsenenbildung. Also die konnten dann Volkshochschulleiter werden, ja. Aber zumindest erstmal unterrichten können, ja. Aber da kann man Tipps geben, dass das, wie das geht und auf was du achten musst und dass du deine Teilnehmer anschauen musst. Als ob sie alleine da wären, ja. Also immer wieder Einzelne anschauen, ja. Wenn die das dann gemacht haben, die hatten plötzlich den Saal. Was heißt Saal? Das waren 20, 25.
Ja, schön.
Da, ich habe die Kurse gebucht, aber die mussten unterrichten, gell? Und dann waren sie plötzlich wer, ja? Ja. Und haben es nicht und haben auch dabei gelernt, die hören mir umso besser zu, je genauer ich auf sie eingehe, indem ich sie anschaue oder in der Pause mit ihnen rede oder wie immer. Das heißt, ich habe versucht beizubringen, nahezubringen, stell soziale Wirklichkeiten her. Die hängen alle von dir ab. Die hast du gemacht. Die sind dann da. Die sind auch nur da. Dann wirst du auch wieder gefordert. Dann sagen die, den wollen wir wieder haben.
Ja,
ja oder die.
Phänomenologie sprechen, weil, und da würde ich nochmal kurz einen Punkt, den ich auch unter Kollegen wahrnehme und mit Mediatoren, und wir sind leider im Berufsstand, der sich kaum gegenseitig beobachtet.
Ja, yeah.
Und wir wissen im Grunde genommen nicht sehr gut, wie andere arbeiten.
Yeah,
das ist ja bei Fußballspielern anders.
Yeah.
Und bei Lehrern oder so.
Tolles Spiel, insofern, das Fußballspiel. Permanent werde ich von euch Leuten.
Absolut. Es ist eine hochsoziale Aktion heutzutage und Profis verdienen nicht umsonst so viel Geld, muss man einfach sagen. Das ist einfach hartes Training und gar nicht mal am Ball.
Ja.
Und das wäre auch eine Parallele.
Ja, ne?
Es hilft nicht einfach immer nur, das zu tun.
Parallelen ist sowohl der Fußballtrainer wie der Dirigent.
Ja.
Ja. Ja. Wenn der Dirigent nur sich sieht, wird er nie ein grandioses Orchester.
Ja. Genau. Führungsarbeit, also an das Team, wenn ich als Führungskraft hinzukomme oder wenn ich herausforderungsreicher befördert wurde aus dem Team zur Führungskraft für das Team, wie ich mich dann nähere und wie sich Konfliktberater oder Mediatoren an Konflikte nähern. Und da nehme ich auch wahr, es gibt welche, die sehr analytisch vorgehen und Konzepte und Modelle lieben, bei denen eine Analyse ermöglicht wird, um sich ein Bild machen zu können, das detailliert, bestenfalls auch irgendwie mathematisch zahlenorientiert begründet werden kann. Und dann gibt's welche, die benehmen sich eher so wie auf einem Spaziergang und im Wald und erkunden diesen unbekannten Ort.
Yeah.
Und wo ich vermuten würde, das sind eher so phänomenologisch motivierte, die also nach etwas suchen, was nicht zählbar ist, was nicht messbar ist und dennoch jedenfalls wahrnehmbar
nicht exakt,
sein kann.
Nicht exakt. Das Exakte spielt in der Phänomenologie keine Rolle, sondern eher, sagen wir, das Erfassen, das Begreifen. Mhm. Ja, ist übrigens schön, wenn die Hand dabei ins Spiel kommt. Das heißt, das ist nicht nur ein Denkakt. Kleine Kinder fassen alles an, weil Begreifen kommt von Greifen.
Ja.
Mhm. Ja? Und wenn die nichts mehr zu greifen haben, deswegen ist das Handy für die Kinder in der Jugend, das ist der Zugang zu einer zweidimensionalen Welt. Mhm. Die Welt ist dreidimensional.
Aber ich habe es in der dreidimensionalen Welt in der Hand. Oder was meinen Sie mit dem?
Nein, ich meine, man sollte sie so viel wie möglich in soziale Wirklichkeiten schicken oder zum Basteln, zum Kneten, zum Bauen, zum sonst was machen, dass sie dreidimensional sich bewegen. Dass nicht nur der Sinn, Auge und Ohr noch gebraucht wird, maximal vor der Glotze, sage ich, oder vom PC oder beim Handy, sondern dass Tasten, Schmecken, Riechen mit dabei ist. Ja. Obst wird heute gekauft nach Sicht und nicht nach Geschmack, ist ein Wahnsinn. Was ist für eine Verengung das ist. Ja.
Mhm. Aber das Auge isst mit.
Sagt man, meins hat noch nie gegessen. Ja. Ja. Aber meine Zunge ist noch immer ganz gut. Ich rauche nicht zu viel und ich trinke nicht zu viel. Dass die Geschmacksnerven alle erhalten bleiben. Ja.
Aber ich greife den Punkt mit dem Handy auf, weil natürlich sehe ich als Teammitglied, der tippt schon wieder was im Handy und unterhält sich nicht mit mir, wenn ich schon so reflektiert bin, dass ich darüber sauer bin. Ja. Ich könnte ja auch einfach nur sagen, der ist faul und macht seine Arbeit nicht. Und der Wunsch, sich mit mir zu unterhalten, den kriege ich gar nicht richtig mit.
Ja.
Aber wenn ich den frage, was macht denn der mit dem Handy, ist es ganz häufig so, dass der gerade in sozialen Interaktionen mit Menschen ist, die ihm wichtig sind.
Ja.
Würden Sie sagen, dass das die unterlassene soziale Interaktion mit Anwesenden aufwiegt oder da was verloren geht.
Das ist jetzt eher eine Frage der Höflichkeit.
Ja.
Oder dass ich dem anderen dann Auskunft gebe über mich, den ich jetzt gerade im Grunde missachte, weil ich mit meinem Handy mich beschäftige. Ich sage, ich habe was wahnsinnig Wichtiges, muss ich dem und dem sagen. Ja. Mhm. Wenn er dann auch noch dazu sagt, weil du das gerade gesagt hast oder sie das gerade gesagt haben, ja, das ist ja schon wieder gebraucht.
Selber Schuld.
Dann findet er es aber nicht mehr so schlimm.
Ja, das stimmt.
Was ja auch gar nicht falsch ist. Das ist ja, hat er dir gar nicht angelogen. Ja.
Ist ja möglich. Smartphone oder Internet ist ja eine Ermöglichung von sozialen Interaktionen.
Ganz genau. Also ich lehne das nicht rundherum. Ich bin weder Ideologe noch Dogmatiker, gell? Aber ich muss es so einsetzen, dass es immer wieder sozial verträglich ist. Ja.
Ja.
Dass ich den im Grunde in mein, jetzt hier eben schnell am Handy was macht, ihn mit reinnehme und sage, es ist nicht zuletzt, weil du jetzt so wirkungsvoll zu mir warst, muss ich das sofort mitteilen.
Ja. Ja.
Weil der wartet drauf, ja, dass er sowas hört. Dann habe ich ihn voll eingebunden. Dann, und er ist bestätigt in dem, was er macht. Hat ja auch was Wichtiges gesagt. Mein Gott, der fragt mich beim nächsten Mal, hast du auch dein Handy dabei? Ja. So weit muss ich kommen. Ja.
Ja.
So, das ist Handlungskunst, über die wovon wir gerade reden. Ja.
Und damit Praxis.
Damit Praxis. Und das setzt voraus Phänomenologie.
Ja.
Wir müssen zum Ende kommen. Sie haben mir Zeichen gegeben. Ich würde das gerne so beenden, dass ich noch etwas mehr verdeutliche, was Phänomenologie zu leisten vermag und dass es ein Übungsweg ist. Wir hatten vorhin das Beispiel mit der Gitarre spielen lerne ich nicht, indem ich die Gitarre anschaue, sondern indem ich übe. Das Gleiche gilt für die phänomenologische Wahrnehmung. Wenn ich dann über sie verfüge, dann sehe ich Sachen, die andere nicht sehen. Der größte Phänomenologe des 20. Jahrhunderts ist kein Philosoph, sondern ein Dichter, Rainer Maria Rilke. In seinen berühmten Dinggedichten, die alle in der Schule irgendwie kennengelernt haben, haben wir gelernt, dass Dinge nicht nur eine Vorderseite, sondern auch eine Innenseite, eine Rückseite, vielleicht sogar eine Geschichte, die wichtig ist, eben Horizonte hat, die mehr dann einen erkennen lassen über dieses Ding. Uns geht es hier nicht um Dinge, sondern uns geht es um Personen und auch hier erweist sich Rilke als ein ungemein feinnerviger Phänomenologe, Hingucker. Das erste Gedicht handelt von einem König, der als 16-Jähriger auf den Thron kommt, Karl V., in dessen Reich die Sonne niemals unterging. Der kommt als 16-Jähriger auf den Thron und wird natürlich gemustert, ausgerechnet, belauert von den alten Männern im Kronrat. Die wollen ihn ausnützen, sie wollen ihn instrumentalisieren. Aber die gucken nicht richtig hin. Und davon handelt das Gedicht, der König.
Mhm.
Der König ist 16 Jahre alt, 16 Jahre und schon der Staat. Er schaut wie aus einem Hinterhalt vorbei an den Greisen vom Rat in den Saal hinein und irgendwo hin und fühlt vielleicht nur dies an dem langen, schmalen, harten Kinn, die kalte Kette vom Vlies. Das Todesurteil vor ihm bleibt lang ohne Namenszug. Und sie denken, wie er sich quält. Sie wüssten, kennten sie ihn genug, dass er nur langsam bis 70 zählt, ehe er es unterschreibt. Die alten Männer haben sich sauber getäuscht. Da sitzt kein sentimentaler Jüngling, der sich nicht traut, sein erstes Todesurteil zu unterschreiben. Da sitzt einer, der ihnen das vormacht, und sie berechnen ihn alle falsch. Der Junge war aus ganz anderem Holz geschnitzt. Aber als sie das gemerkt haben, war es zu spät. Da hatte er sie in der Hand, aber sie hat ihn nie in der Hand. Da muss man halt richtig hinschauen. Haben sie aber nicht.
Ja. Aber er umso mehr.
Er umso mehr.
Er hatte 16 Jahre lang Zeit.
Ja. So, und wie lernt man das nun? Ein anderes Gedicht von ihm, das über den für mich größten Stauferkaiser, Friedrich II., also um 1300 herum.
Nicht der Barbarossa, sondern das große Staunen der Welt.
Ja, richtig. Und schreibt ein Buch. Ein Buch über Arte.
Ich merke eine Gemeinsamkeit zwischen uns beiden.
Über die Kunst, mit Vögeln zu jagen. Und das hat er natürlich nicht selber geschrieben, er hat es diktiert. Aber warum konnte er das schreiben? Dieses Buch hat, das gibt's übrigens sonst nicht mehr in der abendländischen Geschichte, 700 Jahre wissenschaftliche Gültigkeit. Von 1250, da ist es geschrieben, bis 1950 gibt es nichts über Falken, was nicht in dem Buch schon drin stünde. Ja. Dann erst kommt Konrad Lorenz daher und spricht mit den Gänsen und was weiß ich.
Genau, das ist eines der bedeutendsten Lehrbücher überhaupt.
Ja. Es ist grandios. So, davon handelt dieses Gedicht natürlich hier mit den Vokabeln der Falknerei. Es ist vom Aufbräuen, die Rede all hochziehen, der Unterlieger Kappe auf dem Kopf, dass der Vogel ruhig gestellt ist. Es ist vom kühnen fürstlichen Traktat die Rede, also von dem Buch, was da geschrieben wird, der Arte Venandicum Avibus. Es ist die Rede vom Aufbräuen, hatte ich schon. Also es sind einige Falkner-Vokabeln dabei, aber das sieht man gleich. Aber es geht um was anderes. Warum und woher diese genaue, tiefgründige, eben nicht nur analytische und analytisch gewonnene Erkenntnis über diese Vögel und wie man mit ihnen jagen muss, hatte. Schon die erste Zeile ist das ganze Gedicht wert. Falkenbeize. Kaiser sein heißt vieles überstehen bei geheimer Tat. Wenn der Kanzler nachts den Turm betrat, fand er ihn, des hohen Federspieles kühnen fürstlichen Traktat, in den eingeneigten Schreibersagen. Denn er hatte im entlegenen Saale selber nächtelang und viele Male das noch ungewohnte Tier getragen, wenn es fremd war, neu und aufgebräut. Und er hatte sich dann nie gescheut, Pläne, welche in ihm aufgesprungen, oder zärtliche Erinnerungen tief, tief inneres Geläut, zu verachten um des bangen jungen Falken willen, dessen Blut und Sorgen zu begreifen, er sich nicht erließ. Dafür war er auch wie mitgehoben, wenn der Vogel, den die Herren loben, glänzend von der Hand geworfen, oben in dem mitgefühlten Frühlingsmorgen wie ein Engel auf den Reiher stieß. In Vorträgen sage ich so, meine Damen und Herren, so entwickelt und fördert man nicht nur junge Falken. Und billiger, dessen Blut und Sorgen zu begreifen, er sich nicht erließ, billiger kriegen sie es nicht. Führen ist braucht eine Leidenschaft, sonst machst du das nicht. Und ein letztes Gedicht, das man hier durch geübtes Hingucken auch was lernen kann. Der Doge in Venedig gemalt, es ist hier ein Bild, was Rilke vor Augen hat, der Doge Loredan von Bellini gemalt, 1509. Ein verfassungsrechtlich hatte der eine ganz schwierige Aufgabe. Er soll Venedig immer mächtiger machen, aber das venezianische Patriziat, die Signoria, hatte natürlich Bange, dass sie putschen könnte. Und so wie das die Medici in Florenz gemacht hatten, wie das die Sforza in Mailand gemacht hatten, die in Genua die Doria. Sie hatten ihn umstellt, der konnte nie alleine mit fremden Gesandten reden, könnte ja was anzetteln, der war immer unter Beobachtung, immer. Bei diesem Dogen hätten sie sich das sparen können, das war kein Putschist, der wollte nicht alleine gemacht. Tizian hat andere gemalt, Dogen, die so vor sich ins Tischtuch greifen, also da machst du besser mit viel Aufpassen so drumherum. Aber bei dem Loredan von Bellini gemalt, wenn sie es sehen können, man kann es auch ganz leicht googeln, da sehen Sie ein Gesicht beherrscht, ein Republikaner durch und durch, in die Weite blickend, aber vor Augen habend, dass man nicht mit allen alles machen kann, dass man da sehr genau auswählen muss, dass man Urteilskraft haben muss. Und die lernt man mühsam und langsam. All das spiegelt sich in dem Gesicht. Hören Sie das Gedicht. Fremde Gesandte sahen, wie sie geizten mit ihm und allem, was er tat. Während sie ihn zu seiner Größe reizten, umstellten sie das goldene Dukat mit Speeren und Beschränkern immer mehr, bange, dass nicht die Macht sie überfällt, die sie in ihm, so wie man Löwen hält, vorsichtig näherten. Aber er, im Schutze seiner halb verhängten Sinne, ward dessen nicht gewahr und hielt nicht inne, größer zu werden. Was die Signorie in seinem Innern zu bezwingen glaubte, bezwang er selbst. In seinem greisen Haupte ward es besiegt. Sein Antlitz zeigte weh. Grandios, dieser Schluss, nur vier Worte. Sein Antlitz zeigte weh. Das ist kein Putschist. Das ist ein letzter großer, verantwortungsbewusster Doge von Venedig. Man kann in Gesichtern lesen lernen. Und ab 30 sind wir für unser Gesicht alle selber verantwortlich. Bis dahin machen das Papa und Mama genetisch, aber dann machen wir es selber. Und das kann man lernen. Das muss man aber üben. Jetzt habe ich Ihnen alles gesagt, was ich weiß.
Vielen Dank. Herr Nieschmidt, vielen Dank, dass Sie zu diesem Gespräch bereit waren, dass Sie nach Leipzig gekommen sind und hier im Podcast mit mir zu Führung und Konflikten, Umgang mit Konfliktpotenzialen gesprochen haben und die Arbeitswelt in ihrer Historie skizziert haben. Vielen Dank.
Ich darf mich bedanken. Ich bin sehr gerne gekommen und ich hoffe, dass das vielleicht sogar eine Gesprächsreihe wird. Ich komme gerne wieder und unterhalte mich gerne wieder mit Ihnen.